Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino, wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Hallo, willkommen im Klartext, dem Aschu-Talk auf aschu.ch, Radio Kanal 3 und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Heute jemand zu Gast bei mir, der in der Regu an meinem Platz sitzt. Also eigentlich die Person ist, die die Frage stellt. Jetzt ist es mal umgekehrt. Wir kennen uns schon lange. Er hat richtig Weltkarriere gemacht. Umso mehr freut es mich, dass er sich Zeit nimmt, für die Klartext zu kommen. Willkommen, lieber Urs Gredig.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Urs Gredig, meine Einstiegsfrage ist eigentlich immer die gleiche an all meinen Gästen. Die Sendung heisst Klartext. Wo findet ihr, müsst man mehr Klartext reden?
Also mal vom Privaten abgesehen, wo ich finde, da muss man Klartext reden, um sich auch gut zu verstehen. Ja, vielleicht sozial, gesellschaftlich bin ich nicht sicher, ob man zum Teil genug Klartext redet. Einerseits, weil man es vielleicht nicht will und andererseits, weil man vielleicht zum Teil das Gefühl hat, man dürfen nicht mehr und man könnte nicht mehr. Und das finde ich nicht gut. Das ist eine Entwicklung, die mir nicht gefällt.
Mhm. Über das reden wir dann sicher auch noch, so ein bisschen auch vielleicht der gesellschaftliche Diskurs, wie sich der verändert hat. Ich möchte mich zuerst kurz vorstellen, ihr seid 1970 in Davos auf die Welt gekommen, euer Vater hat dort ein Hotel geführt, eure Mutter ist aber auch aus dem Hotelbusiness, genau. Auch aus dieser Branche. Wo ihr zweijährig war, seid ihr dann mit eurer Mutter und mit dem Bruder ins Unterland gezogen, eure Eltern haben sich getrennt. Ihr habt nach der obligatorischen Schulzeit zuerst ein Zwischenjahr gemacht, dann habt ihr die Handelsschule besucht, und zwar das neue, also nicht so weit von hier, hat ein Handelsdiplom gemacht, hat dann irgendwann gefunden, nein, jetzt wollte ich, glaube ich, gleich die Matur noch machen, sie hat AK, hat dort im zweiten Bildungsweg die Matur gemacht, hat Geschichte und Journalismus an der Uni Freiburg studiert mit Auslandssemester in Italien, genauer gesagt in Padova und in den USA. Die erste journalistische Erfahrung hat er in einem Online-Sportportal gesammelt, genau. Und bei Radio 24 in Zürich, dort haben wir zusammen gearbeitet, eine Zeit lang. Nachher diverse Stationen bei SRF, unter anderem bei der Tagesschau als Grossbritannien-Korrespondent. Der hat dann auch mal seit der Weg von SRF, seit Chef geworden von CNN Money Switzerland, das war eine neue Fernsehstation, sind dann wieder zurück 2020 zu SRF mit der wöchentlichen Talkshow Gredig direkt. Ihr seid verheiratet mit einer ehemaligen Journalistin, ihr habt zwei Kinder. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Jesus Gott, das tönt so viel und ich komme jetzt uralt vor, aber das ist halt so, nein, alles Wichtige drin, sehr gut recherchiert.
Ja, das geben wir mir. Seit 5,5 Jahren moderiert ihr die halbstündige Talksendung Gredig direkt auf SRF. Gibt es nach so lang und nach so vielen Gästen noch Momente, wo ihr da sitzt bei einem Gespräch und nicht sicher seid, ob es wirklich gut kommt?
Fast jedes Mal. Also es sind lustigerweise bei denen, wo man sich ja ein bisschen darauf vorbereiten kann, sprich Politikerinnen, Politiker, Wirtschaftsleute, Menschen, die viel in den Medien sind, natürlich kennt man dort die Person und man weiss ein bisschen, was auf einen zukommt, obwohl man sich immer wieder überraschen lässt, was ja sicher auch gut ist. Und dann gibt es die sich vielleicht nicht so gewohnt sind, in den Medien aufzutreten. Das haben wir ja immer mal wieder. Das sind dann mehr so ein bisschen die gesellschaftlichen Gäste. Mm. Auch Gäste mit einem Schicksal. Kürzlich der letzte wahrscheinlich der Jeff Tomlinson, der Eishockey-Trainer, der erblindet ist. Und dort ist es zum Teil wirklich ein bisschen eine Blackbox. Also dort sitzt man rein, eine halbe Stunde, und man weiss nicht, wie es rauskommt. Und das macht es ja auch aus, so ein bisschen der Überraschungsmoment. Ist mir lieber, als wenn ich das Gefühl habe, ich könnte das Gespräch schon im Vorfeld 30 Minuten eigentlich skripten. Ich weiss genau, wie es rauskommt. Mhm. Und dort muss man umso neugieriger sein und ich glaube auch umso offener sein, dass man das auch zulässt und dass man auch ganz bewusst in das hineingeht und nicht genau weiss, wie es rauskommt.
Mhm. Ihr habt es gesagt, ihr habt zum Teil sehr berühmte Leute da, aber gleich auch in der Sendung. Ich denke da zum Beispiel an Robbie Williams oder an Roger Federer natürlich, wo nach sicher viele Leute haben darum beneidet, dass ihr den bei euch in der Sendung hatte. Das sind Leute, die sind so mediengewandt. Oder? Die haben hunderte, wenn nicht schon tausende Interviews gegeben. Wie probiert ihr das so zu machen, dass eben gleich noch etwas vielleicht von denen preisgegeben wird, wo man jetzt nicht schon 100 Mal gehört hat?
Das ist natürlich die Herausforderung Nummer 1. Und ich sage nicht, dass uns das immer gelingt. Ich bin auch schon aufgelaufen oder habe das Gefühl gehabt, oh, da will jemand einfach nicht mehr geben, als das, was man schon kennt, als das, was man schon weiss. Dann bringt man die halbe Stunde hinter sich. beide finden wahrscheinlich, ist okay gewesen, aber nicht mehr. Meine Herausforderung und auch mein Anliegen und mein Ziel ist es, dass man halt trotzdem ein bisschen unter die Oberfläche geht. Und wenn Sie fragen, wie macht man das, das ist wahrscheinlich jedes Mal ein bisschen anders. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr wichtig ist, dass man auf Augenhöhe miteinander redet. Also weder mit einem zu starken Respekt noch mit geschweige denn Bewunderung oder oh, das ist jetzt so eine Berühmtheit, ein Celebrity, genauso muss ich der jetzt begegnen. Sondern ich versuche es wirklich auf einer Augenhöhe, sehr auf einer gleichen Ebene, so authentisch wie möglich an das Gespräch heranzugehen. Und dort mache ich zum Teil tatsächlich die Erfahrung, und das wird uns auch so zurückspiegelt, dass das am Gast auch am liebsten ist. Also der fühlt sich wohl, fühlt sich ernst genommen, fühlt sich gewertschätzt, aber er fühlt sich nicht irgendwie, als wäre er da irgendwo auf einem Podest oben und als würde man ihn als Fan befragen, weil das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht meine Rolle. Ich versuche journalistisch an das heranzugehen, aber auch mit einer gewissen Empathie, mit einem gewissen persönlichen Interesse. Und dann gibt es Momente, wo man wirklich das Gefühl hat, jetzt haben wir, glaube ich, oder sie dort, wo es jetzt nicht immer wieder das Gleiche ist.
Es ist ja oft auch so, dass eigentlich die Betroffenen selber, oder sag jetzt mal Gäste selber, auch wenn sie noch so berühmt sind, eigentlich gar nicht so kompliziert sind, sondern vor allem das ganze Umfeld, oder?
Das hört man immer und ich kann das nur bestätigen. Es ist so. Es ist natürlich auch mit der Zeit werden die Kommunikationskreise auch um Leute herum immer grösser. Immer mehr Leute sind irgendwo durch verantwortlich. Die haben dann auch ein bisschen Angst, dass sich der Gast nicht falsch benimmt, was er ja nie macht. Aber das macht es nicht einfacher. Und kaum ist man dann direkt mit dem Gast in Kontakt oder in der Sendung mit ihm im Gespräch, dann merkt man, das sind die... Ja, das klingt so blöd, aber es sind ja Menschen wie du und ich. Und manche reden mehr, manche weniger. Manche haben Interessantes zu erzählen, manche weniger. Also das ist dann das Menschliche, das durchkommt.
Was habt ihr in diesen 5 Jahren über Menschen gelernt?
Ja, es ist noch schwierig, dass vielleicht das, was wir gerade angesprochen haben, dass jeder eigentlich ein Mensch ist. Und ich versuche auch, den Mensch hinter einer Funktion, hinter einer Position, hinter einer Rolle so ein bisschen rauszuschälen. Weil, ob jetzt jemand der Bundesrätin ist oder ein berühmter Sänger oder die Mutter von einem verunglückten Velofahrer, das hat ja alles Platz bei uns. Es ist der Charakter, es ist der Mensch, der im Mittelpunkt steht und die muss man noch ein bisschen rausschälen und dann sind sie da. Also ich versuche wirklich, das Thema abzuhandeln, auch wichtige Fragen rund um einen Gast abzuhandeln, auch die Aktualität abzuhandeln, aber der Mensch sollte wegen dem nicht in den Hintergrund treten und das versuche ich immer mehr natürlich, aber schon von Anfang an und das habe ich wahrscheinlich gelernt, dass wenn man den Mensch versucht rauszuholen, dann gibt es die spannendsten Gespräche.
Gibt es eigentlich auch einen Wunschgast, den ihr schon lange gerne bei euch hättet, aber es irgendwie noch nicht geklappt hat?
Wird die natürlich immer wieder gefragt und so. Und ich merke, ich gehe dann immer so ein bisschen ins Internationale, weil in der Schweiz, es ist ein kleiner Raum und mittlerweile in der Schweiz fällt mir fast niemand mehr ein, wo ich finde, oh...
Wo du noch nicht hätte
gehabt. Wo ich nicht hätte gehabt oder wo wir nicht dran sind. Das kann ja immer sein, das heisst, oh, es geht nicht, es passt nicht, aber wir kommen gerne mal.
Und aber dann schauen wir doch international werden zum Beispiel.
Ich kann immer, also ich bin grosser, das wird Sie nicht überraschen, weil Sie auch sehr Amerika-affin sind, der Barack Obama. Finde ich ein spannender Mensch. Mir hat er sehr Eindruck gemacht, als er Präsident war. Ich habe immer gefunden, der redet so gut. Und
wahnsinnig eloquent.
Unglaublich. Mhm. Und habe immer das Gefühl gehabt, und trotzdem noch bei aller Show auch immer relativ authentisch für einen Amerikaner und habe gefunden, das wäre eigentlich ein guter Interviewgast. Wir haben es auch probiert, als er auf Zürich kam, haben wir auch angefragt, hat sich dann nicht ergeben. Das ist einer, den ich sehr gerne als Gast hätte und dann so von der Funktion her fände ich, also jetzt gehe ich wirklich sehr hoch oben rein.
Gross denken.
Fände ich einen Papst, welchen auch immer, fände ich einfach spannend, weil mich die Rolle fasziniert und so die und so das gewisse Wie sieht so ein Mensch das Leben und mit allen Problemen, die wir drin sind und mit allen Herausforderungen, dort würde ich mir vielleicht die ein oder andere Antwort wünschen, wo ich selber nicht drauf komme.
Ist noch lustig wegen dem Papst. Ich habe erst ein Buch gelesen, das eine Recherche darbildet quasi. Es hat ja immer so die Gerüchte gegeben wegen Vergiftung von Johannes Paul I. Und so. Und es hat mal wirklich ein britischer Journalist oder glaube ich ein Amerikaner, ich weiß gar nicht mehr, das Buch heisst «Wie ein Dieb in der Nacht», wo seine ganze Recherche zu dem hat noch erzählt. Wirklich sehr gut geschrieben. Und dann beschreibt er so, wie er Papst Johannes Paul II. Trifft. Und so fast ein bisschen, nicht enttäuscht ist, aber wie so, aha, der ist klein und macht so ein Buckeli und der schaut so aus seinen Augen so komisch aus, dass man wie so ein Bild hat vom Papst.
Man kann ja fast nur enttäuscht werden. Und das hat man ja noch viel bei prominenten Leuten. Und das ist nicht ihre Schuld, sondern das ist natürlich alles, was man in sie hineinprojiziert. Ja. Wenn man dort ein bisschen enttäuscht wird, ja, dann muss man sich selber auch wieder hinterfragen, du, was habe ich eigentlich erwartet, ja, dass da jemand auf Wasser läuft oder uns die Wahrheiten kann preisgeben, die wir bis jetzt noch gar nicht wissen oder kennt haben. Also jeder kocht ja auch nur mit Wasser, aber es ist eine grosse Erwartungshaltung natürlich, die ich auch merke beim Publikum. Manchmal erwarten wir fast ein bisschen zu viel von den Gästen. Ich hoffe, Ihnen geht jetzt da nicht das Gleiche.
Nein, bis jetzt bin ich noch nicht enttäuscht. Wir können nach einer Stunde noch mal darüber reden. Aber es gibt doch den Spruch, never meet your idols. Ja. Oder? Und das hat vielleicht schon ein bisschen etwas. Apropos Idol, es gibt sehr berühmte, sehr wegweisende Talkshows, so, zum Beispiel in den USA, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, oder in Deutschland kommt mir irgendwie der Harald Schmidt die Sinn, wo das sehr prägt hat. Jetzt euer Konzept ist ein bisschen anders, aber es geht doch auch darum, dass man eben mit Leuten redet und sie auf sich einlädt. Habt ihr, was euer Job angeht, jetzt als Interviewer, als Talker, ein Vorbild?
Ich habe mir vieles so ein bisschen zusammengesammelt. Ich bin schon früh sehr interessiert an dem Format. Also ich habe immer Talkshows geschaut. Auch noch, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das einmal mache. Und das hat mich wirklich sehr geprägt. Ich bin auch früher schon, also früher, mit 17 oder so, zum ersten, oder 16, zum ersten Mal in Amerika gewesen, habe dort die Late-Night-Talkshows gesehen, die Jay Lenos und die Lettermans und habe das immer ausspannend gefunden, wie die Leute angehen. Ich habe dann nachher gemerkt, ich habe dann einmal einen Abend geschrieben an der Uni über Talkshows und habe dann gemerkt, das ist alles so scripted dort und alles vorbereitet. Und jeder Gag. Und jeder Gast muss mit mindestens ein, zwei Anekdoten kommen. Also es wird schon im Vorfeld abgemacht und möglichst gern so ein bisschen über das Daten oder irgendwie sonst etwas, was so ein bisschen persönlich ist. Aber mir hat der Stil sehr gepasst. Dann später der Larry King, der das länger gemacht hat. Dort habe ich so eine neue Art auch kennengelernt, wie man kann News und Unterhaltung mischen. Er hat sehr oft Aktualität aufgenommen, hat das aber in einem unglaublich guten Ton gemacht. Dann,
also immer sehr respektvoll, oder?
Total. Mhm. Und hat aber trotzdem viel rausgekriegt. Es hat Engländer gegeben, der Parkinson zum Beispiel, der auch so Promi-Interviews gemacht hat. David Frost, der ja den Nixon bekannterweise interviewt hat, ist jetzt gerade ein Doc über ihn rausgekommen und wo ich mit grossem Interesse geschaut habe, wo ich merke, der hat genau das Gleiche gemacht. Der hat auch versucht, bekannte Persönlichkeiten, und zwar auch aus der Aktualität, den Menschen näher zu bringen und in einer extrem guten Art. Also, all das hat mich geprägt bis heute. Ich schaue unglaublich viele Talkshows, der Markus Lanz, die Maischberger. Also ich nehme von überall ein bisschen etwas, aber versuche jetzt einfach, mich selber und meinen eigenen Touch hineinzubringen.
Eure eigene Essenz. Ihr seid ja, wenn man so will, der Nachfolger von Roger Schawinski mit dem Sendeplatz, mit dem Talk-Format. Er hat das vor euch gemacht, mehrere Jahre. Er ist ein harter Interviewer, oft polemisch. Das ist auch sehr unterhaltsam, sehr oft. Es kann aber auch vorkommen, dass dann der Gast wie zutut, weil es sehr konfrontativ ist. Es gibt viele Leute, die das sehr gut finden, die das sehr gerne sehen. Euch hat man auch schon vorgeworfen, ihr seid zu brav und zu freundlich. Ist das ein bewusster Entscheid gewesen, einfach sagen, hey, ich mache es im Fall genau anders, oder ist das einfach eure Art und ihr seht nicht ein, warum das der anders sein sollte, als der vielleicht eben auch?
Ja. Das Zweite, absolut. Also ich habe das nie bewusst so gemacht. Ich bin, wie ich bin. Und das ist, habe ich vorher auch angesprochen, ich glaube, authentisch sein ist etwas vom Wichtigsten überhaupt allgemein im Leben, aber ich finde auch als Interviewer, dass man nicht eine andere Rolle übernimmt oder wie man das Gefühl hat, oh, das wird von mir erwartet. Es stimmt für Roger Schawinski hat das gestimmt. Ich bin eine andere Person, ich bin ein anderer Interviewer. Hat auch viel mit Erwartungshaltung zu tun. Also man das Gefühl hat, die Talkshow muss so sein, weil das Vorgängerformat ist auch so gewesen. Ich habe nicht bewusst mit dem gebrochen, aber mir ist von Anfang an klar gewesen, ich habe einen anderen Stil. Ich bin nicht per se kontrovers. Ich bin per se neugierig und trotzdem kritisch und habe schnell gemerkt, dass man mit dem richtigen Ton und in der richtigen Tonalität eben kann kritisch sein und dann auch Antworten überkommt. Ja. Aber das ist wirklich sehr individuell und ich würde nie Kolleginnen und Kollegen werten oder sie finden, oh, das gefällt mir nicht oder das ist nicht gut, sondern es ist eine Stilfrage und das passt den Leuten und es passt ihnen nicht. Wir haben jetzt grosses Glück, dass seit 5,5 Jahren, dass es offenbar ankommt, dass wir unser Publikum gefunden haben und mehr kann ich eigentlich gar nicht erwarten.
Gibt es auch Fragen, die ihr nie würdet stellen? Wo liegen die Grenzen?
Die definiert man. Also per se gibt es für mich nicht Fragen, die ich nicht stelle. Ich, lustigerweise, es wissen wenige Leute, wir machen da nie ein Vorgespräch. Also meine Gäste wissen nicht, was auf sie zukommt. Sie haben aber ein gewisses Vertrauen in mich, dass sie wissen, ja, ich werde nicht vorgeführt oder es wird nicht auf etwas herumgeritten, wenn ich einfach nicht darüber Auskunft gehe. Wenn wir aktuelle Gäste haben, Politikerinnen und Politiker, die in ihrer Funktion wie wir Gast sind und wo vielleicht irgendeinen Skandal haben, wo sie darüber Auskunft geben müssen, irgendetwas, wo ihre Funktion betrifft, dann ist es meine Pflicht, auch meine journalistische Pflicht, dass ich danach frage. Und dann ist es klar, dass das Thema sein soll. Ja. Wenn es zu persönlich wird, wenn es zu intim wird, dann habe ich für mich so eine Grenze, dass ich sage, die Frage muss erlaubt sein, aber mein Gast darf so darauf antworten, wie er will. Und das muss auch erlaubt sein. Und dann lasse ich es gut sein. Also dort habe ich, glaube ich, noch ein gutes Menschengespür, dass ich merke, da kommt nicht mehr. Und jetzt fängt es an, übergriffig zu werden. Wenn ich jetzt nochmal und nochmal und nochmal, weil es gibt gewisse Grenzen, wo man nicht überschreiten muss.
Wir im Lokaljournalismus spüren das sehr, auch sehr fest und immer wie mehr, dass man uns quasi vorschreiben will, was wir fragen, wie wir es fragen, wie wir etwas schreiben, dass man uns quasi sagt, entweder die machen das so, wie wir es wollen, oder die bekommen gar nichts. Habt ihr das auch schon erlebt, dass man euch Bedingungen stellen was ihr dürft fragen und was ihr dürft nicht fragen?
Direkt kommt das sehr selten zu mir. Also ich habe ein Team, es ist ein relativ kleines Team von 3 Leuten. Und dort natürlich die Vorbereitung heisst es zum Teil, tut denn der Herr Gredig auch über das und das reden oder können wir bitte das noch rasch klären vorher? Ich habe wie so ein bisschen eine chinesische Mauer aufgebaut, dass ich sage, das muss nicht zu mir kommen, weil ich sitze am Schluss ins Studio, sehe dort wirklich tatsächlich den Gast zum ersten Mal, 10 Minuten vorher. Und dann ist es irgendwie schon zu spät für sie, dass sie noch intervenieren oder sie sagen, oh, übrigens, über das und das rede ich denn nicht. Ich habe, glaube ich, das grosse Glück, und das ist eine Erfahrungssache auch, dass tatsächlich die Leute wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie zu mir kommen. Eben, was wir vorher angesprochen haben. Sie werden nicht vorgeführt, auch nicht überrascht. Das finde ich auch so. Das finde ich unglaublich fies, wenn man sagt, nein, das ist kein Thema und dann während der Sendung kommt man trotzdem damit. Ich finde, das ist auch unsere Verantwortung. Da müssen wir auch ein bisschen ehrlich mit uns selber sein. So die Hinterrücksgeschichten, erstens bringen es nichts und zweitens finde ich es auch nicht fair. Weil also der Gast hat auch ein Recht darauf, dass er weiss, auf was er sich dort einlässt. Ja. Und wenn es heikle Themen gibt, habe ich auch schon gemacht, dann nehme ich den Hörer in die Hand und sage, gell, sie wissen, es wird auch über das geredet. Also ich kann das nicht ausklammern oder wir können es nicht einfach unter den Tisch wischen, weil sonst ist da irgendwie ein riesen Elefant im Studio, der nicht angesprochen wird.
Ja, und ihr habt euren Job nicht gemacht.
Absolut. Mhm. Und das hören wir natürlich dann auch sonst. Ja. Aber ich lasse mir es nicht vorschreiben, aber was man hier und da macht, ist wirklich rasch ins Gespräch gehen und sagen, okay, wo liegt es? Was ist das Problem? Und wie kommen wir aus dem raus, ohne dass wir jetzt nicht gerade irgendwie, dass sie abspringen oder dass ich muss jetzt irgendeine Konzession machen, wo mir nicht liegt.
Wir kommen schon zum ersten Lied. All meine Gäste nehmen ja Musik mit, die irgendetwas bedeutet. Und ich hatte sehr Freude, als ich euer erstes Lied
habe. Ich habe lange überlegt.
La Fabrique von Francis Cabrel. Ja. Warum?
Das ist wirklich, weil wir sind ja im wunderschönen Biel und ich habe auch überlegt, irgendwo, ich habe ja, Sie haben es vorher vorgelesen, ich bin mit 15 ins Welschland, wie so viele, weil ich keine Lehre gefunden habe und nicht genau gewusst habe, was ich will. Und dann die Eltern gesagt, komm, dann lerne mal noch Französisch. Ein bisschen richtig Französisch. Nicht gerade mit Begeisterung bin ich gegangen, aber ich hatte sehr schnell so eine Liebe in die, also die Sprache hat mir sehr gefallen und die Region hat mir sehr gefallen. Und ich bin dann eben tatsächlich in Neuchâtel gelandet, habe dort die Handelsschule gemacht und der Francis Gabriel hat mich von Anfang an sehr interessiert, weil er unglaublich schöne Texte hat, weil mir die Musik gefallen hat. Und der hat mir extrem geholfen, die Sprache einerseits zu lieben, aber auch zu verstehen. Und dort habe ich gemerkt, irgendwie Musik hilft enorm bei solchen Sachen. Und es ist ein wunderschönes Lied und ein bisschen melancholisch und ein bisschen sentimental, ein bisschen sozialkritisch. Mhm. Und ja, das vielleicht noch als Letztes. Das ist irgendwie auch dort mit 16, 17, man hat das Gefühl, man will die Welt verändern. Und in dem Lied geht es um jemanden, der eben die Welt nicht verändern kann, der einfach ein 0815-Leben lebt und sich am Schluss muss fragen, ist es wert gewesen? Und da habe ich von Anfang an gewusst, das kann es für mich nicht sein.
Mon grand-père était un marin, il a dû mourir sur une île. Mon père avait une ferme et moi je suis sa seule fille. Je me suis enfui avec ce voyou d'un village des alentours. Aujourd'hui il s'étouffe dans son alcool et me laisse seul avec nos trois gosses à nourrir. Fabrique, c'est pas facile, c'est pas non plus très dur, mais ce sont ces heures qui défilent et puis cette horloge sur le mur. Le premier rêve qui passe m'aide à tenir jusqu'à midi, où j'ai quelques minutes d'espace pour prendre un sandwich, boire un café, m'asseoir. Autrement, c'est moi et la machine, jusqu'à ce que la sirène le décide, jusqu'au bout de l'après-midi, jusqu'au bout de ma vie. Malgré moi, mon cœur s'en retourne vers cette maison dans les terres où j'ai passé tant d'années d'amour à danser sur les bras de mon père. Ces histoires de marins perdus, ces orages sur le lac Érier, ces navires à jamais disparus avec leurs voiles grandes comme des morceaux de ciel. Mais c'est ma vie qui a été gâchée, et c'est moi qui ai eu tort de laisser cette fabrique pour rien utiliser mon corps. Quand je vais rentrer chez moi ce soir, quand je vais regarder mes mains, je vais me dire qu'au moins une fois j'aurais aimé avoir la chance d'aller plus loin. Je vais travailler ici et oublier tout ce que je souhaite. Peut-être ne jamais rencontrer l'homme dont le nom est sur l'étiquette. Ce sera moi et la machine jusqu'à ce que la sirène le décide. Jusqu'au bout de l'après-midi, jusqu'au bout de ma vie.
Willkommen zurück beim Klartext, heute mit dem Urs Gredig, Talkmaster von Gredig Direkt auf SRF. Urs Gredig, ihr habt vor dem Francis Gabriel gesagt, ihr seid in Neuenburg an der Handelsschule. Ich kann mir vorstellen, dass man dann in Neuenburg vielleicht das eine oder andere Mal auf biologische Ausgang kam, oder ist das ein bisschen das böse Bio gewesen, wo man nicht hin darf?
Es hat ein bisschen etwas. Es hat schon einen verruchteren Ruf gehabt als Neuenburg. Neuenburg war so ein bisschen das betuliche Städtchen gewesen. Und Biel hat ein bisschen den Ruf gehabt von, da läuft es aber auch und da ist ein besserer Ausgang. Und gerade darum sind wir natürlich sehr gerne auf Biel gekommen. Also ich mag mich erinnern, sehr viele Konzerte und der Gaskessel damals und so. Also wirklich so die Jugendkultur und das hat so eine, Also ich komme bis jetzt sehr, sehr gerne auf Biel zurück, weil ich genau mich an das erinnert fühle und es hat sich natürlich sehr viel verändert, aber es hat immer noch so ein bisschen so einen leicht herberen Charme als jetzt zum Beispiel weiter Richtung Westen und eben zum Beispiel Neuchâtel.
Ihr kommt auch sonst mindestens einmal im Jahr auf Biel, nämlich weil ihr wirklich ein treuer Moderator seid vom Treffpunkt Wirtschaft. Genau. Das ist ein Anlass, der unter anderem von der Wirtschaftskammer Biel-Seeland organisiert wird. Ihr seid ja inzwischen sehr bekannt, sag jetzt mal prominente Moderator, die tun zum Beispiel auch das Swiss Economic Forum in Interlaken, moderieren also ganz grosse Kisten und trotzdem kommen die jedes Jahr noch auf Biel für den Anlass. Warum ist nicht das wichtig?
Weil ich, also aus traditionellen Gründen, will ich gerne das machen, was mir Spass macht und was ich auch schon länger mache und mir passen die Menschen sehr. Und es sind immer sehr aktuelle Themen, sehr aktuelle Gäste. Da habe ich die Möglichkeit, mit Bundesrätinnen und Bundesräten, wichtigen Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter zu reden, in einem relativ kleinen, intimen Rahmen. Und das ist, was mich antreibt, dass ich das Gefühl habe, es muss für mich auch etwas rausschauen, tönt so blöd, aber ich muss auch können davon profitieren, dass ich wirklich mich auch in den Themen, die mich ja sonst umtreiben, noch ein bisschen besser kann, irgendwie noch mehr kann darüber wissen, mich dort dann auch kann weiterbilden, auch im Gespräch bleiben mit den spannenden Leuten. Und ich mache es unglaublich gerne. Ich mache jetzt nicht wahnsinnig viele Sachen, aber die ich mache, mache ich wirklich aus Herzblut.
Ist eigentlich noch wirklich super an unserem Beruf, dass man quasi jeden Tag irgendwie etwas lernen kann, oder? Man hat eigentlich immer Weiterbildung, wenn man mit Leuten in Kontakt ist.
Das ist ein riesen Privileg, auch im Gespräch mit Leuten. Ja. Ich merke das auch oft mit den Gästen, die ich heute Sendung oder ich moderiere auch noch 10 von Zeit zu Zeit und auch dort einfach nach an der Aktualität zu sein, so ein bisschen den privilegierten Zugang zu haben, das ist ein riesen Geschenk.
Ihr seid 4 Jahre lang Grossbritannien-Korrespondent für SRF. Wo ihr seid zurückgekommen von Grossbritannien in die Schweiz, was hat euch am meisten gefällt von Grossbritannien oder was fehlt euch von dieser Zeit oder von den Briten?
Also primär muss man sagen, ich bin gerne auch wieder zurückgekommen. Ich bin mit der Familie dort gewesen und für die Familie hat es gerade gestimmt. So 4 Jahre. Man hatte dann auch ein bisschen Probleme gehabt mit den Schulen, mit den Kindern, weil das Schulsystem schon sehr reglementiert dort ist, auch sehr elitär. Man muss dann automatisch an die Privatschule und schon früher wissen, wo man, wer, wie will einschulen. Zudem hat meine Frau auch wieder arbeiten und so. Also von dem her hat es gestimmt für uns. Ich habe aber nachher gemerkt, ich bin dort unglaublich selbstständig gewesen. Also man ist ein bisschen wie eine Firma, ein bisschen außerhalb vom ganzen Betrieb, jetzt vom Schweizer Fernsehen. Man ist so wie ein Freelancer. Man bietet an, man produziert selber. Ich habe keinerlei Hilfe gehabt dort, sondern einfach meine Person ist dort eigentlich das Büro gewesen. Und das hat mich schon ein bisschen, das hat mir wieder ein bisschen Anpassungsarbeit gekostet, dass ich gemerkt habe,
das grosse Haus rein,
genau,
oder?
Und da gibt es auch wieder irgendwie, da gibt es einen Input da und da gibt es eine Fachstelle dort und ich habe gemerkt,
Arbeitsgruppen.
Absolut, und ich habe gemerkt, da muss ich jetzt wieder ein bisschen zuerst mich in das Tempo einfügen, hat aber auch seine Vorteile, absolut. Also ich habe viel geschafft in London und bin auch viel unterwegs gewesen. Und darum ist es eine Zeit, die ich wirklich nicht missen will und wo ich sehr gerne daran zurückdenke, aber es hat dann auch wieder gestimmt nachher.
Es ist viel passiert im Zusammenhang mit Grossbritannien, Brexit und so weiter. Ich nehme an, ihr habt noch Kontakt zu Leuten in Grossbritannien. Wenn ihr heute auf das Land schaut, wie fest hat sich das für euch auch gewandelt, verändert und in welche Richtung?
Also der Brexit-Entscheid war natürlich schon so eine Zäsur gewesen. Eine Zeitenwende, das hört man ja heute immer. Also für Großbritannien war das sicher gewesen. Was ich merke, und auch im Gespräch mit Freundinnen und Freunden, die wir noch dort haben, es ist auch dort nicht einfacher geworden. Und man redet ja überall eigentlich über die gleichen Themen. Also dort Migration ist ein Riesenthema, die sozialen Unterschiede, die Kluft, die immer grösser wird, auch das tägliche Leben, das teurer wird, andererseits die Sicherheit, die zurückgeht.
Ja.
Das hilft eben auch, wenn man Korrespondent ist, dass man merkt, ja, es sind andere Länder, es sind zum Teil andere Themen, aber eigentlich sind es so die Kernfragen, die uns alle betreffen so, und die uns alle umtreiben.
Universelle Themen genau. Als ihr zurückgekommen seid, seid ihr dann bald einmal zu einem Start-up. Mhm. Ihr seid nämlich Chef geworden von CNN Money Switzerland. Ihr habt also quasi mitgeholfen, ein neues Medienhaus aus dem Boden zu stampfen. Das ist etwas, was man nicht so oft auch machen kann im Leben, dass man wirklich etwas Neues aufbaut. Und dann seid ihr aber nicht mehr so Journalist gewesen, sondern vor allem Manager, oder?
Genau. Und also mich hat das Projekt von Anfang an sehr interessiert. Sicher auch so ein bisschen aus dieser Sicht aus. Ich habe es gesagt, ich habe sehr oft amerikanisches Fernsehen geschaut, bin ein CNN-Fan erster Stunde.
Also müsste ich mit dem auch journalistisch sozialisiert worden, Irakkrieg, CNN
genau,
und so. Oder?
Genau, und das hat mich wirklich sehr prägt und darum habe ich ein tolles Projekt gefunden, dass CNN zusammen natürlich eben mit Schweizer, mit Ablecker versucht, da etwas aufzubauen, wo aber primär Wirtschaftsberichterstattung war. Und das ist im Nachhinein dann wahrscheinlich, ist die Nische dann auch ein bisschen zu klein gewesen. Und es hat einfach nicht funktioniert und das habe ich mir dann auch eingestehen, dass der Markt das offenbar einfach nicht zulässt oder dass er nicht gross genug ist. Ich will aber auch dort wieder, und ich will nicht zu positiv tönen, aber es ist wirklich, ich will die Zeit auch nicht missen, weil es unglaublich spannend war, weil ich mit einem sehr guten Team geschafft habe, das Team wirklich aufbauen können und eigentlich, wie sie es selber gesagt haben, ein Programm, ein ganzer Sender, so ein bisschen wie auf der grünen Wiese, neu zuerst einmal zu definieren, dann aufzubauen, dann Leute zu implementieren, suchen. Leute suchen. Das war eine unglaublich wertvolle Erfahrung gewesen, aber Sie haben es angesprochen, mir hat dann journalistisch ein bisschen gefehlt, weil es wirklich sehr viel, ja, am Schluss bin ich der Manager gewesen und der Chef und habe eigentlich zu wenig journalistische Arbeit können leisten, ausser, und das ist so die nachhaltige Erbe, ich habe dort auch eine 1-zu-1 Talkshow gemacht mit Wirtschafts-, also primär Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter, wo sehr ähnlich war eigentlich und ein bisschen wie ein Blueprint war für CreditDirect.
Hat es da auch Situationen gegeben, wo ihr im Büro gesessen und irgendwelche Excel-Tabellen habt angeschaut oder ich weiß nicht mit was und irgendwie gefunden, hey, was mache ich da? Ich bin irgendwie gar nicht mehr ich mache gar nicht mehr das, was ich gerne mache.
Ja klar, aber ich glaube, das hat jeder, der eine Verantwortung hat, der eine Redaktion leitet. Natürlich gibt es die Sachen wie Arbeitspläne und Ferienplanung und die wirtschaftlichen Zahlen, die man muss anschauen muss. Es hat mir auch nicht Spass gemacht. Aber als ich gemerkt habe, also dass so ein bisschen die Balance zwischen auch redaktioneller, journalistischer Arbeit und zu viel administrativer Arbeit, die muss für mich stimmen. Und es ist aber nicht der Hauptgrund gewesen, warum ich das Gefühl hatte, ich will gerne wieder etwas anderes machen. Aber es ist jetzt sicher nicht grad, hat jetzt sicher nicht grad geholfen, sagen wir so.
Ihr habt eben zuerst Erfahrungen gemacht in den privaten Medien, zum Beispiel bei Radio 24, und nachher nach SRF eben wieder bei CNN Money Switzerland, wo auch privat war. Und ich behaupte jetzt mal, es gibt ja so, wir kennen das, es gibt Journalistinnen und Journalisten, die sind ihr ganzes Leben quasi bei SRF gewesen, oder? In dem, man darf doch noch sagen, es ist immer noch ein sehr grosses, gut organisiertes Haus mit vielen Privilegien. Und ich glaube, es tut allen gut, wenn sie mal eben quasi in einem Privatmedium sind und sehen, da gibt es noch viel weniger Geld.
Absolut.
Da muss man mit viel weniger machen.
Das finde ich wichtig, dass man merkt, also dass man die Aussicht auch mal hat auf das eigene Unternehmen. Das habe ich schon in London, wo ich wirklich gemerkt habe, jetzt sehe ich es ein bisschen distanzierter und sehe es von außen. Hat sich dann verstärkt natürlich bei meiner Zeit bei CNN. Das war mir immer wichtig. Also ich sehe, ich habe relativ früh beim SRF angefangen, habe immer das Gefühl gehabt, das kann ja nicht das einzige irgendwo journalistische Biotop sein, wo ich mich drin wohlfühle. Und darum habe ich das auch ganz bewusst gemacht, dass ich wollte andere Medienhäuser kennenlernen. Ich würde mich auch sehr offen und irgendwo durch sehr, sehr interessiert an anderen Medienhäusern bezeichnen. Ich finde das auch unglaublich wichtig, dass unsere Medienlandschaft aus verschiedensten Anbietern besteht. Und finde zum Teil so, dass das Gärtli-Denken oder das zu stark auf sich selbst bezogen sein, ist genau das Falsche in der jetzigen Zeit. Also, wir müssten viel mehr zusammenarbeiten, alle miteinander. Es gibt ja Bestrebungen, die ich sehr unterstütze, wo ich finde, wir tun uns gegenseitig gut. Und es gibt eben nicht nur SRF und die anderen, sondern eigentlich gibt es wir und uns. Und wir haben ja alle die genau gleichen Herausforderungen und die können wir auch noch zusammen bestreiten und zumindest versuchen anzugehen.
wenn man jede Woche im Fernsehen kommt, also die Leute sehen ihn, oder? Man ist ein berühmtes Gesicht, man ist quasi bei den Leuten im Wohnzimmer. Was habt ihr für euch für Regeln aufgestellt, wie ihr mit dem umgeht, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid? Ich kann mir vorstellen, wenn ihr mit der Familie irgendwo angeht, werdet ihr vielleicht auch mal angesprochen, wobei jetzt behauptet, die Schweizer sind da immer noch relativ rücksichtsvoll, aber trotzdem, oder dann habt ihr mal Krach mit eurer Frau, kann ja sein, und man ist nicht gut aufgelegt und ist in der Öffentlichkeit und dann muss man ja wie schauen, wie kommt man daher, wie geht ihr mit dem um?
Also das erste Mal finde ich das Schlimmste, wenn sich die Leute immer beklagen. Also die am Fernsehen sind, die sich das beklagen über Popularität oder dass man sie kennt. Mhm. Weil ich glaube, man kann es nicht deutlich genug sagen, es ist ja ein eigener Entscheid. Ja. Also wenn man vor der Kamera auftritt, muss einem das bewusst sein und man kann ja auch immer Nein sagen. Also von dem her habe ich nie unter dem gelitten. Merke aber selber, dass es auch nicht mehr so ist wie früher. Also ich bin ja relativ... Jetzt bin ich gerade am überlegen, wann das war. Also vielleicht mit 33 oder 34 bin ich Moderator von der Hauptausgabe geworden, Tagesschau. Das ist bis heute die Sendung, die Informationssendung, die am meisten geschaut wird. Mhm. Wenn man die moderiert, ist man natürlich so ein bisschen in dem Kreis von, den kennt man wahrscheinlich am meisten. Aber schon dort war es nicht mehr so gewesen, wie vielleicht noch ein, zwei Generationen, also Moderationsgenerationen vor mir, wo wirklich die Menschen einfach immer in der Stube gewesen sind. Und das sind Stars gewesen damals. Schon bei mir hat es ein bisschen abgenommen. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen. Heutzutage hat sich das noch mehr verwässert. Wir haben mittlerweile so viel Format und so viele Moderatorinnen und Moderatoren.
Auf den sozialen Medien,
genau,
oder?
Genau, auf ganz viele verschiedene Vektoren. Ich merke es auch, die Jungen kennen mich und vielleicht andere Infomoderatorinnen und Moderatoren nicht mehr so. Mit dem kann ich genauso gut leben. Also ich finde, es hat sich irgendwie wie verlangsamt, die ganze Geschichte.
Aber hättet ihr das müssen thematisieren mit euren Kindern?
Ja.
Weil das ist ja schon ein Thema, wenn absolut der Vater so in der Öffentlichkeit steht.
Ja, ich bin dort... Zuerst habe ich es natürlich formuliert mit meiner Frau, wo man sagt, was machen wir nicht, wo treten wir auf, wo nicht. Und was noch wichtiger ist natürlich, wenn Kinder dazukommen, gerade wenn sie noch zu jung sind, um das selber entscheiden können, das ist mir noch wichtig gewesen, dass sie sagen, du, wenn sie dann irgendwann einmal mit 15, 16 findet, oh, da gehe ich gerne mit dem Papi an den Anlass und dann werde ich vielleicht fotografiert, dann wissen sie, auf was sie sich einlassen. Sonst bin ich dort eher ein bisschen zurückhaltend gewesen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss denen ja nicht mein Leben aufoktroyieren oder dass sie unter meinem Leben leiden müssen. Und sie sind bis heute eigentlich relativ, ich sage jetzt nicht distanziert, aber sie sind eine so gesunde Distanz, dass sie sagen, ja, also...
Und sind nicht unbedingt mit dir an die Premiere vom Zirkus
kriegen. Absolut so nicht. Und manchmal werden sie darauf angesprochen und dann tun sie das, glaube ich, relativ schnell beantworten. Aber man definiert das und es kann aber auch wieder ändern, habe ich das Gefühl.
Wir kommen schon zum zweiten Lied. Serenata Rap von Jovanotti, italienisch. Zuerst französisch, jetzt italienisch.
Ja, das ist so ein bisschen, das haben wir überlegt. Ich habe in Padova studiert, sie hat das gesagt. Und dort bin ich an der Uni in Freiburg und da hat es die Austauschprogramm gegeben, Erasmus, wo man weggeht. Und da sind alle auf England oder auf Frankreich. Und dort wäre ich auch noch hin, weil eben Französisch habe ich schon können, Englisch habe ich dort auch schon gut können. Und dann habe ich bewusst gefunden, dann komme ich mache etwas anderes. Und dann habe ich mal wirklich, haben wir eine Kassette gemacht, das weiss ich noch, hat es noch Walkmans gegeben damals.
Ist lange her.
Habe ich, 90er Jahre habe ich die Kassette gemacht mit italienischen Liedern und bin in einen Zug gestiegen und bin auf Venedig gegangen für ein Wochenende, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht merke ich etwas dort, ob mir das gefällt oder nicht. Und habe noch, weiss ich noch, den Alfred Anders Roman, Die Rot, wo in Venedig spielt, im Winter, habe ich auch mitgenommen und es war Winter gewesen. Und bin dort so ein Wochenende lang einfach habe ich versucht, die Stadt und das Land so ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Unter anderem mit dem Lied Serenata Rap, wo auch drauf war. Und habe dort gemerkt, mol, das würde mich jetzt extrem interessieren. Und es war so ein bisschen ein Sprung ins Ungewisse gewesen. Auch ins kalte Wasser, weil ich gewusst habe, die Sprache, das muss ich dann schon noch ein bisschen besser lernen und so. Und es hat sich extrem gelohnt. Und das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich, für manchmal muss man manchmal nimmt man einen anderen Weg und manchmal muss man auch etwas wagen.
Es
Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore sentirete un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io t'ho vista è sempre maggio. E a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono, sono venuto qui col giradischio e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento, e se tu mi vorrai baciare sarò contento, e questa serenata è la mia sfida col destino, vorrei che per la vita noi due fossimo vicino, una serenata rap per dirti che di te, mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo, mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente, mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap.
Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore.
Serenata rap, serenata
yeah. Affacciati alla finestra, amore mio.
Alright.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Serenata rap, serenata metropolitana. Mettiti con me, non sarò un figlio di puttana. Non ci crederà le cose che ti dicono di me. Sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello. Amore, solamente amore, solo, solo quello.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Serenata rap.
Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio.
Amor che nulla amato, amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti. E poi chissà perché, perché, chissà per come. Nessuno sa perché, perché, chissà per come. Due sguardi in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio.
Oh, yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio.
Oh, yeah.
Affacciati alla finestra, amore mio.
Yeah.
Affacciati alla finestra.
Willkommen zurück beim Klartext heute mit dem Urs Gredig. Urs Gredig am 8. März, das ist nicht mehr so lang, das sind noch ein paar Monate, stimmen wir über die sogenannte Halbierungsinitiativen ab, wo die finanziellen Mittel für die SRG deutlich kürzen. Wie sehr beschäftigt mich der Tag und die Abstimmung?
Also zuerst muss ich sagen, ich bin froh, wenn es jetzt einmal kommt und wenn mal darüber abgestimmt wird, weil es hat einem natürlich in der letzten Zeit schon auch ein bisschen blockiert oder so ein bisschen gelähmt. Und das merke ich auch bei uns im Haus, dass alles so ein bisschen unter dieser Glocke oder dem Damoklesschwert auch gemacht worden ist. Also ich bin froh, haben wir jetzt eine Entscheidung und wird das im März dem vor das Volk kommen. Es beschäftigt einen natürlich, wenn man sich einerseits überlegt, was bedeutet das ganz persönlich gesehen für mich, für meine Arbeit, für meine Sendungen, auch für meine Teams, wo sehr stark an dieser Frage hängen. Und andererseits, und da, ich muss jetzt kein flammendes Plädoyer halt, aber andererseits, ich bin überzeugt, es ist wichtig, dass man darüber entscheidet. Es ist auch wichtig, dass man uns die Frage stellt. Und ich bin dezidiert der Meinung, dass eine Halbierung das falsche Signal wäre, gerade in der jetzigen Zeit. Also ich bin ein starker Befürworter von einem Service Public. Ich bin auch sehr, sehr, sehr offen, wenn es darum geht, können wir nicht an gewissen Orten noch ein bisschen die Schräubchen drehen, können wir nicht dort noch ein bisschen mehr sparen, können wir dort ein bisschen mehr Synergien nutzen. Und das passiert ja jetzt auch. Mhm. Also von dem her, ich bin froh, hat man sich die Frage mal gestellt. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn uns jetzt auch das Stimmvolk die Zeit noch ein bisschen lässt.
Ich glaube, das Problem ist halt auch, oder man sagt immer Service Public, aber ehrlich müssen wir doch wie... Und das hat die Politik eigentlich ein bisschen verpasst, dass man zuerst definiert, genau, was will man. Mhm. Wenn man sagt, Service Public, was ist denn damit gemeint? Und jetzt ist quasi jetzt ist das Finanzielle, was dann ist, und dann muss man sich wie arrangieren mit dem, was dann rauskommt oder eben nicht.
Genau, und jetzt tun wir es ja ein bisschen falsch aufgleisen, mhm, wenn man so will, weil jetzt die Konzession wird erst beraten, wenn der Entscheid schon auf dem Tisch liegt. Es gibt Stimmen, die sagen, vielleicht hätte man zuerst müssen definieren, was will man eigentlich mit, mhm, SAG, was sind Sachen, die man unbedingt machen muss, was sind Sachen, die man vielleicht eher anderen könnte überlassen könnte. Jetzt ist die Situation, wie sie ist, aber ich gebe Ihnen recht, die Diskussion über Service Public ist irgendwo durch auch ein eine theoretische Diskussion für sehr viele Leute, weil sie sagen, ja gut, man kann ja alles unter Service Public fassen. Und das, ich sehe den Punkt, aber trotz allem bin ich überzeugt, wir können bei SRG oder bei mir jetzt ganz konkret SRF, können wir Sachen abdecken und über Sachen berichten, die die Privaten eben sonst nicht machen würden. Und das finde ich einen wichtigen Teil auch für den Zusammenhalt für unserem Land.
Mhm. Das stimmt sicher, oder? Oft wird aber so, dass fast ein bisschen überhöht, dürft's mir. Also, wir retten mit dem, in dem, dass wir die SRG retten, retten wir die Demokratie. Ja, wie findet ihr den Diskurs irgendwie, der doch sehr bedeutungsschwanger ist?
Ja, ich finde, man muss es nicht so, eben nicht ganz so pathetisch ausdrücken, aber indem wir den Service Public, oder jetzt, um mal von dem Wort wegzukommen, indem wir unsere Programme, unsere Formate, unsere Sendungen stärken oder zumindest dort behalten, wo sie sind, mhm, und es ist ja eh schon keine Stärkung, weil wir ja sowieso zurückgehen auf 300 Franken Abgaben. Wenn wir das stärken, stärken wir eben auch die Meinungsvielfalt. Wir stärken auch in der jetzigen Zeit eine gewisse Medienkompetenz. Gerade in der Zeit von Fake News oder von einer zunehmenden, ja, sich wegbewegen von Fakten und von eigentlichen News, ist das eben auch ein wichtiger Pfeiler. Und das ist mehr für mich so der steht im Vordergrund. Nicht die pathetisch, wir sind Schweiz und nur so können wir weiter bestehen. Nein. Aber in der jetzigen Zeit ist eine starke SRG eben auch wichtig zum Meinungsvielfalt, und zwar ohne jegliche Einflussnahme von gewissen Player, dass wir das können weiterführen können, mhm, und ja, dass man das auch als wichtige, so die vierte Gewalt in der Gesellschaft sieht.
Ich weiß nicht, wie euch irgendwie alt ist, meine Tochter ist 17, die sitzt praktisch nie auf die Sofa und schaut irgendwie eine Tagesschau oder sie hört auch fast nicht mehr Radio. Sie tut sich das wie selber zusammensuchen. Gleichzeitig muss ja SRF oder die SRG wie einen Weg finden, dass man künftig auch noch gebraucht wird, dass man einen überhaupt konsumiert, und zwar nach unseren Generationen auch noch. Kann sie das überhaupt schaffen?
Das ist die grösste Herausforderung, und das sagen alle, auch alle, die sich mit dem tagtäglich befassen. Also, dass sich die Mediennutzung drastisch verändert, das ist mittlerweile ein Fakt, und den können wir nicht wegdiskutieren, das merken wir auch. Also ganz konkret, es schauen weniger Leute, Tagesschau 10 von 10, Kredit direkt, linear, also am Fernsehen. Es schauen sie aber mehr auch online oder zeitversetzt. Genau das Gleiche bei den Jungen. Wir verlieren zwar junge Hörerinnen und Zuschauer, aber sie sind halt auf anderen Kanäle oder sind auf anderen Vektoren. Darum ist es für die SRG auch wichtig, dass wir auf diesen Formaten vorkommen, wo die Jungen inner sind, namentlich Instagram, YouTube, TikTok, haben wir alles ja auch, und wir sprechen dort die Jungen tatsächlich an. Aber die grosse Herausforderung wird sein, dass man da wie den Shift, der ja eigentlich besteht und, mhm, wo immer noch grösser wird, dass man wegen dem die älteren Zuschauerinnen und Hörer nicht verlieren.
Also es ist fast ein unglaublicher Spagat.
Es ist ein riesen Spagat. Ja. Und das ist jetzt so wie ein Balancenakt, wo jetzt wahrscheinlich eher mal in eine Richtung schwingt. Und das, dem muss man ein bisschen Rechnung tragen. Aber eben die anderen nicht verlieren auf dem Weg. Also ich finde auch, das ist schon eine grösste Herausforderung.
Was bedeutet es für eure Sendung, wenn die Initiative angenommen werden sollte?
Das weiss eigentlich niemand. Also das sind auch Pläne, die nicht irgendwo in einer Schublade sind, weil man glaubt, wirklich. Und ich bin ja nicht in den Ebenen, wo man das jetzt ganz konkret kann sagen kann. Aber was man zumindest so hört, dann haben wir einfach eine völlig andere Ausgangslage. Und dann muss man es neu anschauen. Was man nicht kann sagen kann, ist, ah ja, dann betrifft es ja wahrscheinlich je nur Unterhaltung oder Sport oder die Sendung, die ich eh nicht mag, oder das Kochen, sondern wir haben ja ein Gesamtkonzept und auch ein Gesamtpackage. Und da kann man nicht einfach sagen, ah, ja, die 135 Franken, die da wegfallen, das ist dann nur dort. Also wir werden alle leiden, wenn sie angenommen wird, und wir werden zum Teil an Grenzen kommen.
Wo die letzte sättige Abstimmung hat stattgefunden, die sogenannte No-Billag-Initiative, bin ich noch Mitarbeiterin von SRF. Und die SRG ist dann schon kritisiert worden, aber mir dürft es jetzt doch ein paar Jahre später so fest wie jetzt kritisiert von vielen verschiedenen Seiten, ist sie eigentlich dann nicht gewesen. Und darum bin ich auch nicht so sicher, ob die Initiative nicht doch angenommen wird.
No Billag ist natürlich extremer gewesen, ja. Wo es gerade ganz abschaffen wollte. Nachher ist es mit über 70% abgelehnt worden. Ja. Ich mag mich aber auch erinnern, schon dort sind Diskussionen sehr heftig gewesen. Man hat auch prophezeit, das wird ganz knapp und jetzt könnte es tatsächlich dazu kommen. Ich glaube, jetzt, wo es ein bisschen abgeschwächt ist, macht der Ausgang ein bisschen ungewisser. Also es wird knapper sein, das glaube ich auch. Aber ich bin da etwa gleich wie alle anderen auch. Ich finde es gut, reden wir darüber. Und ich finde auch gut, kann man darüber abstimmen. Wie es ist denn, ja, es ist ein Entscheid, wo man kann sagen kann, für was stehen wir eigentlich. Und das hilft uns auch im Haus, dass wir wissen, was will man von uns oder was erwarten wir von uns. Aber der Ausgang, der, ja.
Nathalie Wappler, die jetzt noch SRF-Direktorin ist, die geht gleich. Man sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, der dann auch im Nachgang zu dieser Abstimmung auch damit handeln muss, was dort ist entschieden worden. Was braucht der SRF-Direktor oder Direktorin für die nächsten 10 Jahre, die diese Aufgabe übernimmt?
Sehr viel Geduld, sehr viel eine dicke Haut und eine Freude an der Arbeit. Und eine Freude nicht nur an unserem Produkt, sondern wirklich auch einen klaren Plan, wie man Journalismus in die Zukunft bringt. Weil ich glaube, das geht ein bisschen verloren in den ganzen Diskussionen, wo man viel über Geld redet und viel über Sparen redet. Ich glaube, das Wichtige ist, was wollen wir eigentlich? Und was wollen wir, gerade in dem, wir haben es vorher angesprochen, in dieser Welt, wo sich so viel verändert und wo alternative Fakten plötzlich überall sind und man langsam nicht mehr wissen, was ist wahr, was können wir noch glauben, das stärkt auch wirklich das Bedürfnis nach einem guten Journalismus. Und ich erhoffe mir vom neuen Direktor oder neuen Direktorin, dass es genau in die Richtung geht, dass man definiert, was können wir, was wollen wir und was müssen wir machen mit unserem Programm.
Der hat jetzt so geredet vom Neuen oder von der Neuen, das wäre für euch nichts gewesen, der Job.
Ich habe mir das ehrlich gesagt, das tun immer alle so beantworten, ich habe mir das noch nicht überlegt oder es ist nicht an mich herangetragen worden. Ich bin sehr happy in dem, was ich im Moment mache.
Das wäre meine letzte Frage. Wie geht es weiter? Wie lange macht ihr Gredig direkt noch? Wie lange wollt ihr es noch machen? So lange wie möglich oder findet ihr? Ja, also irgendwann ist es dann vielleicht auch Zeit für etwas Neues.
Das kann ich nicht ausschliessen. Ich finde auch, also als ich angefangen habe, wären schon 5-6 Jahre für mich schon eine sehr lange Zeit gewesen. Ich habe immer lustigerweise das Gefühl gehabt, die Schweiz ist einfach nicht gross genug. Also ich kann nie wollen, die gleichen Gäste dann 5, 6, 7 Mal begrüssen, sondern will wirklich so breit und so offen wie möglich sein. Jetzt haben wir natürlich auch schon gleiche Gäste 2 oder 3 Mal gehabt. Muss aber selber sagen, es macht mir weiter unglaublich viel Spass. Und ich glaube, es gibt noch ganz viele Gäste, die ich einladen kann. Mir macht auch meine Arbeit im SRF allgemein Spass. Ich moderiere auch weiterhin gerne 10 von 10. Aber einen 10-Jahres-Plan habe ich wegen dem doch noch nicht.
Ihr seid sicher auch ein Entertainer und damit kommen wir schon zum letzten Lied, das ihr mitnehmt. Habt mitgenommen, nämlich von Robbie Williams, Let Me Entertain You. Habt ihr auch schon ein paar Mal befragt?
Oder? Ja, den habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal gehabt. Und ich habe überlegt, was sind so Lieblingsgäste. Und Robbie Williams ist ganz hoch oben auf dieser Liste, weil er genau das bringt, was einem als Interviewer so Spass macht. Es sind tiefgründige, auch immer sehr persönliche Interviews. Er gibt unglaublich viel Preis, aber er ist auch gleichzeitig sehr witzig. Und Gäste wie die, die machen mir dann halt auch längerfristig immer noch Spass und darum mache ich so gerne, was ich mache. Und darum habe ich gefunden, der Robbie Williams, der passt da einfach.
Danke vielmals für das Gespräch, Urs Griedig.
Danke vielmals.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.